Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen tollen Experten im Interview. Herzlich willkommen, Björn Ostermann. Hi.
Hey, hallo. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir kennen uns aus der Uni Wuppertal. Du hast aber nicht da deinen Ursprung gehabt, deinen ursprünglichen Werdegang, sondern du bist hast an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Maschinenbau studiert. Und wir haben uns dann, da waren noch ein, zwei Schritte dazwischen, da kannst du gleich vielleicht ganz kurz in deiner Vorstellung einmal drauf eingehen. Wir haben uns dann an der Uni Wuppertal kennengelernt im Rahmen deiner Promotion. Und wir wollen heute über ein ganz, ganz tolles Thema sprechen, was, da bin ich mir sehr sicher, viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit vielleicht jetzt schon, aber auf jeden Fall in Zukunft bewegen wird, und zwar über das Thema Maschinenrecht, Maschinenrichtlinie, Maschinenverordnung. Da steigen wir gleich ein, weil da bist du als technischer Leiter mittlerweile bei der Maschinenbautage Ostermann GmbH eben sehr, sehr gut im Thema. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz ein bisschen was zu deiner Person sagen. Wie war dein Werdegang? Wie bist du überhaupt zum Thema Maschinenbau und Maschinensicherheit gekommen? Und dann steigen wir in das Thema inhaltlich ein.
Das Thema, ja, Maschinenbau ist bei mir einfach vom Interesse über Roboter geprägt. Schon seit jeher. Ich habe Maschinenbau studiert in Bonn-Rhein-Sieg, weil man mir damals gesagt hat, der Roboterbau ist hier im Maschinenbau verankert. Und habe dort auch gelernt, wie man Sechsachsenroboter baut, wie die zusammenhängen, wie die funktionieren. Dann habe ich die Chance bekommen, an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg weiterzumachen mit einem Master im Bereich Informatik, aber dann im Bereich autonome Systeme, also selbstfahrende Roboter, selbstlaufende Roboter. Und bin darüber dann auch nach Wuppertal gekommen in den Bereich Arbeitssicherheit, wo ich dann promoviert habe zum Thema sichere Kollaboration von Menschen und Robotern. Also im ganzen Lebenslauf, im ganzen Ausbildungslauf ging es immer um Roboter und am Ende um sichere Roboter. Und dass das Thema Sicherheit natürlich gut mit dabei. Parallel im Hause Ostermann beschäftigen wir uns seit jeher mit der Maschinenrichtlinie. Deswegen habe ich dann auch parallel angefangen, Seminare zu halten, Workshops zu halten, erst zum Thema Risikobeurteilung, dann zum Thema allgemeine Maschinenrichtlinie und jetzt natürlich mit der Verordnung auch stark eingestiegen in das Thema Maschinenverordnung.
Und da kommt ja auf uns alle etwas Neues zu, bei Zeiten. Bevor wir jetzt auch nochmal vielleicht da einsteigen, was ist auch der Unterschied, und das war jetzt auch dir natürlich nochmal wichtig, und ich kenne es auch noch aus dem Studium, dass es eben einen sehr großen Unterschied gibt. Was ist der Unterschied zwischen einer Richtlinie und einer Verordnung?
Die Richtlinie wendet sich an den nationalen Gesetzgeber. Das heißt, die europäische Maschinenrichtlinie ist geschrieben für den deutschen Gesetzgeber, der die dann im Produktsicherheitsgesetz und der 9. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz umgesetzt hat. Das heißt also, wenn wir uns hier mit der Marktüberwachung unterhalten, die werden nicht sagen, nach Maschinenrichtlinie musst du aber Folgendes machen, sondern die sagen immer, nach Produktsicherheitsgesetz, nach 9. ProSV musst du Folgendes tun. Die Verordnung, das kennen wir ja berühmterweise von der Datenschutzgrundverordnung. Die Verordnung richtet sich direkt an den Bürger. Das heißt, Europa schreibt uns hier direkt ein Gesetz. Der deutsche Gesetzgeber muss hier nichts mehr umsetzen. Der deutsche Gesetzgeber hat die Chance, eventuell im Rahmen nationaler Umsetzungen, Anpassungen zu ergänzen, beziehungsweise bestimmte Dinge zu regeln, die im europäischen Gesetz freigelassen wurden. Das heißt, bei der Maschinenverordnung sind zum Beispiel die ganzen Sprachregelungen. Welche Sprache muss eine Betriebsanleitung haben, muss eine Konformitätserklärung haben? Das haben wir alles, reden wir nachher noch drüber. Die sind dem Gesetzgeber, dem nationalen Gesetzgeber freigestellt und damit muss hier ein Durchführungsgesetz oder ein Gesetz zur Durchführung erlassen werden. Da steht das dann alles drin.
Okay, jetzt haben wir ja, du hast es gerade schon gesagt, aktuell eine Maschinenrichtlinie, ein Produktsicherheitsgesetz und eine dazugehörige Produkt- oder dazugehörige Produktverordnungen. Wie wird es denn zukünftig sein? Was sind denn eben auch immer die großen Veränderungen, die uns da im Rahmen des Maschinenrechts erwarten?
Die Veränderungen sind jetzt schon da. Teile der Maschinenverordnung gelten heute schon. Für den Hersteller, für den Betreiber wird es erst spannend ab dem 20. Januar 27. Das ist der Stichtag. Ab dem 20. Januar 27 ist die Maschinenrichtlinie beziehungsweise die Umsetzung der Maschinenrichtlinie nicht mehr gültig und es wird direkt die Verordnung gültig werden. Das ist eine Stichtagregelung. In einer Nullsekunde muss alles umgeschaltet werden. Das heißt, dass wir heute auch die Verordnung noch nicht anwenden dürfen, wenn sie gegen die Maschinenrichtlinie spricht und dass wir eben nach dem Januar 27 die Richtlinie nicht mehr anwenden dürfen. Mhm. Wir müssen also ein bisschen gucken bei der Umstellung Maschinenrichtlinie, Maschinenverordnung. Wo ist das Delta? Wo unterscheiden die sich? Was kann ich heute schon tun? Bestimmte Dinge wie die Sicherheitsanforderungen aus dem Anhang 3 sprechen wir nachher noch. Sollte ich heute schon umsetzen? Andere Dinge wie die ganzen Regelungen zum Wirtschaftsakteur, also die Wirtschaftsakteure, die jetzt neu dazugekommen sind, kann ich heute noch nicht umsetzen. Das steht eben heute noch nicht im Gesetz drin.
Okay. Lass uns gerne einmal so die Neuerungen ein bisschen durchgehen. Vielleicht, ich glaube, das hilft auch, sich da als Anwender so ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Was ist denn so auch, ich sag mal, die erste Veränderung, die du mit aufzeigen kannst?
Die erste Veränderung oder? Die erste Veränderung in dem Ganzen ist, dass wir jetzt die zusätzlichen Wirtschaftsakteure haben. Das heißt, wir haben neben dem Hersteller und dem Bevollmächtigten, den wir heute schon kennen, haben wir dann demnächst auch den Einführer und den Händler dabei. Wobei, wir reden ja nachher noch detailliert drüber, der Einführer ist heute schon über andere Verordnungen mit da drin. Wir haben Änderungen im Anhang 3, die sollten heute schon beachtet werden. Es gibt ein paar Änderungen im Anwendungsbereich, über die wir reden müssen. Die wesentliche Veränderung wird jetzt kommen mit der Maschinenverordnung. Das heißt, das, was heute festgeschrieben ist oder was heute interpretiert wird, national in Papieren, ist demnächst im Gesetz. Und was viele sicherlich schon gehört haben, ist die digitalen Unterlagen, die demnächst an den Betreiber von Maschinen ausgeliefert werden dürfen.
Ja.
Das heißt, wir müssen nicht mehr alles auf Papier mitliefern. Wir können teilweise digital ausliefern. Aber auch das ist im Endeffekt keine Änderung, weil es heute schon möglich ist. Wir reden noch drüber.
Ja, dann lass uns mal vorne anfangen. Welche Änderungen gibt es denn hinsichtlich der Wirtschaftsakteure konkret?
Hinsichtlich der Wirtschaftsakteure ist erstmal, dass die Verordnung an das New Legislative Framework angepasst wurde, das NLF. Das heißt, alle Richtlinien aus dem Jahr 2014 die Druckgeräterichtlinie, die EMV-Richtlinie, die Niederspannungsrichtlinie. Die basieren alle auf dem New Legislative Framework und kennen alle diese Akteure schon. Und die Maschinenrichtlinie, die eben aus 2006 stammt, kannte damals noch nicht alle Akteure und nimmt diese jetzt erstmalig neu auf und nähert sich damit den anderen Richtlinien stark an. Wir kennen den Hersteller, den kennen wir heute schon. Demnächst neu ist, dass europaweit geregelt wird, wer wesentlich verändert, wird Hersteller.
Okay.
Wenn ich also eine wesentliche Veränderung an einem Produkt in meinem Besitz durchführe, im professionellen Bereich, dann muss ich mich selber als Hersteller betrachten. Der Bevollmächtigte, den wir heute auch schon kennen, wird über die Anpassung an den LNF stark eingeschränkt. Das heißt, er darf nicht mehr wie heute alle Pflichten übernehmen, sondern er darf ja im Endeffekt nur noch dokumentieren oder Dokumente aufbewahren und die Dokumente der Behörde zur Verfügung stellen, mit der Behörde arbeiten. Er darf aber nicht mehr für die Sicherheit der Maschine zuständig sein. Heute kann ich dem Bevollmächtigten alles übertragen. Die Sicherheit, die bleibt in Zukunft beim Hersteller. Dann sind zwei neue Wirtschaftsakteure eingeführt worden. Einmal der Einführer. Der Einführer ist derjenige, der Produkte aus einem Drittstaat in Verkehr bringt. Das heißt also, wenn ich Produkte in den USA kaufe, in China kaufe, in Indien kaufe und nach Europa bringe und die hier weiterverkaufe, hier auf dem Markt bereitstelle, dann bin ich Einführer. Der Einführer muss in der Union ansässig sein. Das heißt, ich kann das nicht auf irgendeinen Hersteller, auf irgendeinen Wirtschaftsakteur aus einem Drittstaat abwälzen, sondern derjenige, der in der Union ist und hier das erste Mal auf dem Markt bereitstellt, damit in Verkehr bringt, ist der Einführer. Den haben wir allerdings auch für Maschinen schon seit dem 16. Juli 2021, und zwar über die Marktüberwachungsverordnung.
Okay.
Die Marktüberwachungsverordnung gilt auch für Maschinen. Und damit ist der Einführer heute schon im Gesetz drin. Was neu ist ab 27, ist die Vorgaben zur Kennzeichnung, denn die Maschinenverordnung hat jetzt neu, dass auf dem Typenschild auch die Webseite und die E-Mail-Adresse von Hersteller und Einführer drauf sein müssen. Wenn man dann so eine hat. So, und der zweite, der neu dazukommt, ist der Händler. Ein Händler ist jeder, der ein Produkt nach Maschinenverordnung auf dem Markt bereitstellt. Also auf dem Markt bereitstellen heißt, entweder ich verkaufe es gegen Geld oder ich gebe es kostenfrei ab. Jeder, der irgendwo ein Produkt von einer juristischen Person an eine andere juristische Person gibt, ist ein Händler. Dieser Händler muss noch nicht mal in der Union ansässig sein. Das heißt, auch irgendwelche Händler von außerhalb EU können auch nach europäischem Recht Händler werden. Und durch diese Anpassung, durch diese Änderung der Wirtschaftsakteure ergeben sich so ein paar Besonderheiten. Das eine ist, dass der Einführer, der für die eigene Verwendung in den europäischen Wirtschaftsraum einführt, nicht unter die Maschinenverordnung fällt. Er fällt auch nicht unter die anderen Richtlinien aus 2014. Denn das liegt einfach daran, dass da Vorgaben aus dem NLF übernommen wurden. In den anderen Richtlinien, so wie auch in der Maschinenverordnung. Und der NLF reißt da einfach eine Lücke auf. Wenn ich etwas aus China einkaufe für mich selbst und hier rüberbringe, dann ist dieses Produkt auf dem europäischen Markt nie in Verkehr gebracht worden, nie bereitgestellt worden. Und dann muss ich auch keine derartige Richtlinie oder nicht die Maschinenverordnung erfüllen. Dadurch, dass die Richtlinien national umgesetzt werden müssen und die nationale Umsetzung nicht immer 1:1 ist, nicht immer ganz sauber ist, sie müsste 1:1 sein, aber es gibt auch in Deutschland Richtlinien, die da abweichen, Kann es durchaus sein, dass hier mal durch eine abweichende nationale Umsetzung man dann trotzdem im Gesetz gelandet ist. Und was dann noch ja, für dich wichtig ist, die Maschine fällt in so einem Fall dann auch nur eingeschränkt unter den Arbeitsschutz. Die Betriebssicherheitsverordnung sagt uns, wir müssen uns an alle Richtlinien und an alle Verordnungen halten. Und wenn die alle nicht gelten, sind die alle rausgestrichen.
Okay.
Das heißt, wir haben in Deutschland in der Betriebssicherheitsverordnung haben wir noch so ein paar Vorgaben für die Sicherheit der Maschine. Die müssen alle erfüllt sein. Die sind aber teilweise weicher als die Vorgaben in der Maschinenverordnung.
Okay.
Ja. Das wird noch diskutiert. Sind noch viele Leute nicht ganz glücklich mit dabei. Wir haben bei uns auf der Webseite auf maschinenrichtlinie.de im Downloadbereich einen Artikel dazu geschrieben, importieren ohne Einführer zu sein. Der Artikel umfasst 32 Seiten. Das heißt, wir
ja,
können
das
jetzt
ist
hier
ja
nicht.
So eine Abendlektüre, ne?
Genau, wir können jetzt hier nicht alle Feinheiten erklären und wann, wie, wo das Ganze gilt und welche Voraussetzungen dafür geschaffen sein müssen. Wir haben den Artikel aber mit den deutschen Marktüberwachungsbehörden und mit dem BMAS und dem BMWI, also den zwei zuständigen Ministerien, haben wir den Artikel diskutiert. Und ja, bisher konnte uns noch keiner sagen, wo die Fehler sind in unserer Auslegung. Es wird auf jeden Fall spannend werden.
Ja, okay.
So. Die zweite Besonderheit, die mit der Maschinenverordnung für die Wirtschaftsakteure kommt, ist, dass nach unserer Interpretation auch ein Händler für gebrauchte Maschinen unter die Maschinenverordnung fällt. Das heißt, die gebrauchten Maschinen sind heute nicht Teil der Maschinenrichtlinie. Gebrauchte Maschinen sind national zu regeln oder sind national geregelt. Und in Zukunft ist das dann so über die Formulierung in der Maschinenverordnung, dass diese gebrauchten Maschinen wie ganz normale neue Maschinen beim Verkauf durch den Händler behandelt werden. Das heißt, sie müssen so sicher sein, wie sie das zum Zeitpunkt ihres Inverkehrbringens sein mussten. Das kann natürlich weit in der Vergangenheit liegen. Es ist eine Vereinfachung in Deutschland für die Händler gegenüber dem Produktsicherheitsgesetz. Es ist auch eine Vereinfachung in vielen anderen Staaten gegenüber den nationalen Gesetzen. Und es ist vor allem eine Vereinheitlichung in Europa. Das heißt, alle Händler dürfen damit dann genauso arbeiten wie der Händler im Nachbarstaat. Und das bringt schon viel. Und es bringt natürlich auch Rechtssicherheit, wenn ich jetzt mal eine Maschine, eine gebrauchte Maschine nach Spanien verkaufe, muss ich mir nicht das spanische Gesetz auf Spanisch durchlesen, was relativ schwierig ist für mich.
Für mich auch.
Sondern ich kann mir einfach die deutsche Übersetzung der Maschinenverordnung durchlesen und weiß dann, was zu tun ist. Auch hierzu haben wir einen Artikel im Downloadbereich, der heißt Händler für gebrauchte Maschinen. Wir haben auch eine englische Übersetzung von diesem Artikel, weil das für viele ausländische Händler auch interessant war, mal zu lesen, was wir da geschrieben haben. Der Artikel hat 14 Seiten, also ist auch eine kürzere Abendlektüre. Und hier, ja, weil es ja eine juristische Auslegung ist, haben wir uns als Autor mit dazu geholt, den Rechtsanwalt Carsten Laschet von der Kanzlei Friedrich Graf von Westfalen, der bei uns jedes Jahr auch unsere Anfangskonferenz, unseren Maschinenrechtstag, mit dem die Konferenzwoche losgeht, leitet und moderiert. Das heißt also, wenn man mit ihm über den Artikel diskutieren will, kann man gerne im Oktober nach Köln kommen und kann da in der Pause mal
eine Frage stellen.
Mit ihm, genau, mit ihm reden, ob er da heute wirklich noch der Meinung ist, was er da letztes Jahr geschrieben hat.
Ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist das noch eine Änderung auch bezogen auf die Wirtschaftsakteure oder ist das auch, geht das schon so in die Änderung auch des Anwendungsbereichs der Verordnung mit rein?
Ja, man kann es sicherlich in beiden einordnen.
Okay. Was würdest du sagen, auch du hast es gerade so schön gesagt, unserer Interpretation nach, und ich glaube, das lässt eben auch offen, ist in so einer Verordnung, die dann eben auch sehr global geschrieben ist und wirksam wird, gibt es da sicherlich viele Dinge, die dann auch irgendwie so unserer Interpretation nach sind. Was sind denn eben auch eurer Interpretation nach Änderungen, die sich auch hinsichtlich des Anwendungsbereichs der Verordnung mit ergeben, noch zusätzlich?
Vielleicht bevor wir da loslegen, mit den ganzen Interpretationen ist das natürlich so, wir wissen heute noch nicht, wie der Markt in 10 Jahren entschieden haben wird.
Ja.
Dazu kommt dann noch, dass der Leitfaden zur Maschinenrichtlinie, so wie er heute geschrieben ist von der Europäischen Kommission, nicht auf die Maschinenverordnung übertragen werden kann. Denn der Leitfaden ist ja für ein ganz anderes Gesetz geschrieben und die Maschinenverordnung hat sich durch die Anpassung an den NLF stark verändert. Gerade jetzt im Bereich Wirtschaftsakteure. Da haben sich viele Änderungen ergeben und dadurch kann man nicht sagen, im Leitfaden steht heute Folgendes drin, deswegen wird das auch in Zukunft so sein, sondern wir werden uns da alle anpassen müssen. Und unserer Interpretation nach, sage ich immer dazu, wenn es nicht ganz so sicher ist. Ja, meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall so, dass der Händler für gebrauchte Maschinen mit dabei ist. Da jetzt europäische Gerichte genauso entscheiden werden im Zweifelsfall, kann ich dir nicht versprechen.
Das
Vor
wird man
Gericht und
dann
auf hoher
sehen,
See,
ne?
vor Gericht und auf hoher See bist du immer in Gottes Hand. Der Richter muss ja auch erstmal das Gesetz so verstehen, wie es geschrieben ist.
Ja. Und dann wird es im Nachgang über auch unterschiedlichste Urteile auch mit interpretiert, ne?
Genau. Und bis wir dann da die entsprechenden Urteile haben, wird man sich sicherlich noch ab und zu mal mit der Behörde streiten müssen, ob das jetzt wirklich so ist, wie es dann im
Ja,
Gesetz verlangt wird.
verstehe. Okay. Okay, dann lass uns gerne in die Veränderungen hinsichtlich des Anwendungsbereichs mal reinhüpfen.
Ja, gerne. Das erste Wichtigste sind natürlich die Maschinen. Maschine ist heute in der Maschinenrichtlinie fast alles. Das heißt, die Maschinenrichtlinie beschreibt erstmal im Kleinen, was ist eine Maschine und beschreibt dann Sicherheitsbauteile, auswechselbare Ausrüstung, Kettenseile, Gurte und anderes und schreibt dann im Nachgang, und das alles bezeichnen wir jetzt hier als Maschine. Das heißt, die ganze Maschinenrichtlinie, wenn da steht Maschine, dann meint die immer sehr viele Produkte. Das hat zu vielen Verwirrungen geführt, gerade über die Doppelverwendung des Begriffes Maschine. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, die anderen Produkte zu spalten und hat gesagt, die definieren wir jetzt als dazugehörige Produkte.
Ja, okay.
So, die Maschinenverordnung ist jetzt relativ schnell geschrieben worden von sehr vielen Autoren. Und dabei ist das Ganze nicht immer sauber im Text durchgezogen worden. Gerade weil man sich auch über den Begriff dazugehörige Produkte lange gestritten hat. Mal waren es Maschinenprodukte, dann waren die Maschinen einzeln und alle anderen Produkte einzeln. Bis man sich am Ende darauf geeinigt hat, zu sagen, okay, wir nennen den Rest dazugehörige Produkte, hat es eine Weile gedauert und dann hatte man nicht mehr ganz viel Zeit. Und jetzt
Ah, okay.
in einem Dokument mit über 100 Seiten jeden Begriff Maschine zu finden und dort dann immer zu entscheiden, müssen wir jetzt da und dazugehörige Produkte noch dabei schreiben, war eine Mammutaufgabe und die hat nicht in jedem Punkt geklappt. Das werden wir dann aber noch sehen über die Interpretation, über eventuell Gerichtsurteile, ob das jetzt an der Stelle wirklich eine Auswirkung hat oder nicht. Oder ob man sagt, okay, das ist vergessen worden, aber man muss es trotzdem mitlesen. Das werden uns nachher die Gerichte erzählen.
Ja.
Gut, also der erste Punkt, wir haben die Abspaltung der dazugehörigen Produkte. Bei der Maschine im Kleinen hat sich geändert, dass demnächst Software fehlen darf. Das heißt, du kannst eine Maschine kaufen, der fehlt dann noch die Software und sie darf trotzdem ein CE-Zeichen tragen. Sie wird trotzdem mit einer dann EU-Konformitätserklärung ausgeliefert. Mhm. Du bekommst auch die Betriebsanleitung. Mhm. Ja, und du hast das Gefühl, da steht eine vollständige Maschine vor dir, aber die Software fehlt noch. Und das Interessante dabei ist, diese Software, die Prozesssoftware darf heute schon fehlen.
Okay.
Was in Zukunft fehlen darf, ist die Sicherheitssoftware.
Okay.
Ja, wenn ich dir heute eine Maschine verkaufe, bei der die Prozesssoftware fehlt, das ist der Maschinenrichtlinie egal. Mhm. Denn die Maschine ist vollständig sicher. Du kannst dich nicht daran verletzen. Die ganze Sicherheit ist eingebaut. Und in Zukunft darf eben die Sicherheitssoftware noch zusätzlich fehlen. Zumindest in, ja, zumindest in den Seminaren, die ich durchführe, war noch keiner dabei, der gesagt hat, oh super, das brauche ich dringend. Aber es wird sicherlich jemanden gegeben haben, der das brauchte, sonst wär's nicht hätte drin, es ne? keiner reingeschrieben, ja.
Ja.
Also da wird es wirklich spannend, was das in der Praxis bedeutet in Zukunft. Dann, was sich auch geändert hat, ist im Bereich Sicherheitsbauteile. Mhm. Aktuell sind es nur physische Bauteile, Lichtschranke, Laserscanner, irgendwelche Sensoren, die als Sicherheitsbauteile gelten können. Und in Zukunft, also ab 20.01.2027, gilt auch die sichere Software als Sicherheitsbauteil.
Okay.
Das heißt, auch die sichere Software darf dann ein CE-Zeichen tragen, darf dann mit EU-Konformitätserklärung ausgeliefert werden, was ein großer Bonus ist oder eine große Erleichterung ist für die Hersteller dieser Software, weil die dann eben auch europaweit einheitliche Voraussetzungen haben. Mhm. Das ist ja die Maschinenverordnung ist nicht etwas, was uns nur Hürden auferlegt, sondern die Maschinenverordnung ist in erster Sinne im ersten Sinne etwas, was uns es erlaubt, europaweit unsere Produkte nach einheitlichen gesetzlichen Vorgaben, nach einheitlichen Normen zu verkaufen. Und von daher ist es sicherlich schön für die Softwarehersteller, dass die sichere Software jetzt mit dabei ist. Im Bereich unvollständige Maschinen hat sich einiges getan. Der Text wurde überarbeitet. Und jetzt sind wir wieder im Bereich Interpretation. Denn heute steht da drin, eine unvollständige Maschine ist fast eine Maschine. Und in Zukunft steht da drin, eine unvollständige Maschine ist noch keine Maschine.
Das ist ein Unterschied, oder?
Es ist ein Unterschied. Ich versuche das immer so zu erklären, dass ich sage, wenn du 1 Euro von mir haben möchtest und ich gebe dir 99 Cent, dann hast du fast 1 Euro bekommen. So, wenn ich dir 1 Cent gebe, dann hast du noch keinen Euro bekommen. Okay. Das ist so der Unterschied von fast eine Maschine zu noch keine Maschine. Hm. Also auch wenn es im ersten Augenblick gleich klingt, reißt es doch einen riesen weiten Bereich auf, wo wir sagen können, ja, das, was heute nur als Komponente gilt, hm. ist in Zukunft eben auch eine unvollständige Maschine. Hm. So. Dann ist der Zusammenhang mit dem Anhang 3 klarer geregelt. Vielleicht an der Stelle nochmal einschieben. Die ganzen Anhänge in der Maschinenrichtlinie, Maschinenverordnungsumsetzung haben sich geändert von der Nummerierung her. Es gab dafür zwischendurch mal juristische Gründe, die wurden nachher dann aber auch über den Haufen geschmissen. Es ist am Ende ein, weil wir das so wollten. Und aus dem Anhang 1, der uns heute sagt, wie eine sichere Maschine gebaut werden muss, ist der Anhang 3 geworden. Es ist im Prinzip kein Anhang bei der gleichen Nummer geblieben. Mhm. Das bedeutet, für unsere Verträge, wir müssen alle Referenzen neu setzen. Wir müssen in unserer eigenen internen Dokumentation alle Referenzen neu setzen. Ja. Also es ist eine unglaubliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die man sicherlich hätte vermeiden können. Gut, genug gemeckert. Der Zusammenhang mit dem Anhang 3 mit den Sicherheitsvorgaben ist klarer geregelt worden. Das heißt, das gilt zwar heute schon, aber es kommt eben klarer raus, ein Produkt, das unsicher ist, ist eine unvollständige Maschine. Das heißt, erst wenn das Produkt vollständig sicher ist, gut, gesehen von der Sicherheitssoftware, was wir gerade gelernt haben, die fehlen darf, gesehen von noch so ein paar anderen Sachen, Aufbau auf dem Fahrzeug, das fehlen darf. Aber wenn das Produkt vollständig sicher ist, dann ist es eine Maschine. Und wenn eben irgendetwas fehlt für die Sicherheit, dann ist es eine unvollständige Maschine. Man hat aus dem Rechtstext bei der unvollständigen Maschine das Beispiel mit dem Antriebssystem gelöscht. Das heißt, heute steht da drin, als Beispiel, der Antrieb ist eine unvollständige Maschine. Dass man dieses Beispiel gelöscht hat, ist aber nur Rechtssystematik. Man hat gesagt, in den Definitionen sollen keine Beispiele stehen. An anderer Stelle hat man noch Beispiele drin gelassen. Bei der unvollständigen Maschine ist es eben aufgefallen. Und deswegen ist es dort gelöscht worden. Und so ein bisschen Unsauberkeiten sind noch mit drin. Das heißt, hier die dazugehörigen Produkte sind vergessen worden. Also es steht nur drin, eine unvollständige Maschine ist zum Zusammenbau mit Maschinen oder Ausrüstung gedacht. Es hätte stehen müssen zum Zusammenbau mit Maschinen und unvollständigen und dazugehörigen Produkten und Ausrüstung und anderen unvollständigen Maschinen. Aber über den Punkt Ausrüstung kann man die dazugehörigen Produkte da wieder reininterpretieren. Das heißt, es ist unsauber, aber es ist unschädlich. Bei den Ausnahmen hat sich noch ein bisschen was getan. Die wichtigsten Dinge ist, dass wir die Ausnahmen für die Ersatzsicherheitsbauteile, das heißt, wenn ich ein Sicherheitsbauteil habe an meiner Maschine, das Sicherheitsbauteil geht kaputt und ich kaufe mir vom Hersteller der Maschine das gleiche Sicherheitsbauteil nochmal, dann wird das nicht als Sicherheitsbauteil auf dem Markt bereitgestellt, nicht in Verkehr gebracht. Das hat was zu tun, ob ich jetzt damit zur notifizierten Stelle muss, ob ich eine Baumusterprüfung durchführen muss. Und der Hersteller von diesem Ersatzsicherheitsbauteil, wenn er denn Hersteller der Maschine ist, muss heute das nicht machen.
Okay.
Das ist jetzt erweitert worden auf alle Lieferanten von diesen Ersatzsicherheitsbauteilen. Das heißt, auch wenn ich eine Lichtschranke habe von Pilz, von Sick, von Schmersal, die mir kaputt geht in der Maschine, darf mir Schmersal dann eben seine alte Lichtschranke, seinen alten Laserscanner als Ersatz ohne Baumusterprüfung verkaufen.
Okay.
Das ist vor allem für solche Produkte interessant, die eine kleine Charge haben. Das heißt, Schmersal sagt dann, wir müssten hier für den Verkauf von 20 Lichtschranken nochmal zur notifizierten Stelle und nochmal eine neue Baumusterprüfung durchführen oder unsere alte Baumusterprüfung aktualisieren. Ja. Das lohnt sich nicht wirtschaftlich. Ja. Und als Ersatzlichtschranke dürfen sie sie dann weiterverkaufen. Dann ist die Ausnahme im Bereich Verwendung in einer kerntechnischen Anlage. Die ist jetzt so schlecht formuliert, dass sie faktisch wegfällt. Heute gibt's für Maschinen im nuklearen Bereich teilweise Ausnahmen, dass sie nicht in die Verordnung fallen. In Zukunft fällt diese Ausnahme komplett weg. Sie steht zwar drin, aber sie fällt raus.
Okay.
Und dann, wo wir heute ein Problem haben, wo die Behörde nicht ganz so genau hinguckt, ist das bei der Ausnahme Niederspannungsprodukte. Da ist, nachdem die Maschinenrichtlinie geschrieben wurde, kam die RED, also die Richtlinie für Funkgeräte. Und die Richtlinie für Funkgeräte sagt, wenn etwas funkt, dann gehört es in diese Richtlinie rein. Und wenn etwas in diese Richtlinie reingehört, ist es kein Niederspannungsprodukt mehr. Damit laufen auch da dann die Ausnahmen in der Maschinenrichtlinie faktisch leer. Wenn ich also ein Putzroboter nehme und sage, das ist ja ein normales Haushaltsgerät, und der funktioniert mit Strom, wird mit Strom irgendwo mal geladen, dann fällt das Ding unter Niederspannungsrichtlinie innerhalb der Spannungsgrenzen. Wenn der jetzt aber funkt, fällt er da nicht mehr rein. Fällt also nicht mehr unter die Ausnahme der Maschinenrichtlinie und ist damit dann drin. Und diesen Fehler, den hat man einfach klargezogen und hat jetzt gesagt, auch wenn etwas unter die Funkgeräterichtlinie fällt und Haushaltsgerät ist oder anderes, was da drin steht, dann ist es aus der Maschinenrichtlinie draußen. Ja, und jetzt kommen wieder so ein paar Sachen, die zu interpretieren sind. Denn was passiert, wenn ich in Zukunft eine Maschine ohne Software verkaufe, mit CE-Zeichen? Die Sicherheitssoftware darf ja demnächst fehlen. Und dann verkauft jemand anderes diese Sicherheitssoftware mit CE-Zeichen. Und der Kunde spielt die Sicherheitssoftware auf die Maschine auf. Hat er dann ein Gesamt-CE? Oder muss er dann nochmal ein eigenes CE-Zeichen machen? Also aktuell sieht es wirklich so aus, aus ersten Interpretationen, dass wir gesagt haben, dann hat er ein Gesamt-CE. Das ist im Endeffekt ist das sowas wie, wenn ich meine Maschine mit einer auswechselbaren Ausrüstung zusammenbaue. Ich bekomme für beides CE, ich muss kein neues CE vergeben. Aber hier werden wir noch, ja, noch einiges zu schreiben müssen.
Okay. Okay. So, jetzt gibt es ja auch einen Punkt, den kenne ich, oder einen Begriff, den kenne ich noch, vermutlich sogar aus deiner Vorlesung. Und zwar geht es da um den Begriff der wesentlichen Änderungen an Maschinen oder eben auch zugehörigen Bauteilen. Was oder welche Änderungen gibt es dort im neuen Maschinenrecht zur wesentlichen Änderung an Maschinen?
Das Erste, was sich verändert, ist, dass wir jetzt das erste Mal ein Gesetz haben, europaweit, das diese wesentliche Veränderung regelt.
Okay.
Aktuell ist es eben nur so, dass jeder Staat das selbst regelt in Europa über Interpretationen. Teilweise haben Staaten Interpretationspapiere verfasst, was für sie eine wesentliche Veränderung ist. Andere ziehen sich zurück auf den Blue Guide. Das ist der europäische Leitfaden zu allen Richtlinien für Produkte. Und da gibt das extreme Unterschiede von Staat zu Staat. Das heißt, wenn ich etwas in Deutschland umbaue, ob das eine wesentliche Veränderung ist, ist eine ganz andere Entscheidung, als wenn ich etwas in Belgien umbaue.
Okay.
Also das deutsche Papier ist da wesentlich freundlicher. Wir haben bei uns auf der Webseite im Downloadbereich aktuell 9 Länder mit ihren unterschiedlichen Regeln verlinkt. Also da muss man sich heute warm anziehen und jedes Mal ganz genau nachgucken, was gilt dann in dem Staat und ist die Marktüberwachungsbehörde die zuständige überhaupt, akzeptiert die denn das, was da jemand anders aus dem eigenen Staat interpretiert hat?
Okay.
So. Und demnächst ist das im Gesetz festgeschrieben. Da ist das europaweit gleich. Das heißt, im Artikel 3 Nummer 16 wird definiert, was ist eine wesentliche Veränderung. Und im Artikel 18 steht dann drin, wer wesentlich verändert, ist Hersteller. Die EU-Vorgaben weichen stark vom deutschen Interpretationspapier ab. Aber die weichen auch von allen anderen Interpretationen ab. Von daher ist das jetzt kein Standortnachteil. Es ist in Zukunft so, neben vielen anderen Voraussetzungen, dass man nur dann wesentlich verändert, wenn man nach der Veränderung zur Wiederherstellung der Sicherheit das bestehende Sicherheitssteuerungssystem anpassen muss. Oder wenn man zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung der Stabilität oder der Festigkeit anbringen muss. Nur in diesen beiden Fällen ist es so, dass man nachher sagen kann, das ist eine wesentliche Veränderung. Wobei das bestehende Sicherheitssteuerungssystem, ein Sicherheitssteuerungssystem geht los beim Sensor und endet beim Aktor. Das heißt, das Einbauen eines zusätzlichen Sensors, das Verändern der Steuerung dazwischen, das Anpassen eines Aktors dahinter, führt alles zur wesentlichen Veränderung, wenn es denn für die Sicherheit notwendig war. Es ist am Ende weniger, was in die sichere, was in die wesentliche Veränderung führt, als nach dem deutschen Interpretationspapier. Aber was sich stark ändern wird, ist, dass wir nach dem deutschen Papier heute sagen können, ich habe ja nur diese unvollständige Maschine in meiner Gesamtheit verändert, habe nur diese unvollständige Maschine angepasst, bin dann bis an die Schnittstellen gegangen und habe festgestellt, an den Schnittstellen ist alles gleich geblieben. Ich übergebe keine weitere Gefährdung von meiner unvollständigen Maschine nach außen zu den nächstgelagerten Produkten. Das fällt demnächst faktisch weg. Die wesentliche Veränderung können wir nach Gesetzestext nur auf Maschinen und dazugehörige Produkte begrenzen, nicht mehr auf unvollständige Maschinen. Das heißt, das Einzige, wo wir vielleicht noch eine kleine zwischengelagerte Einheit in unserer Gesamtheit, in unserer Anlage dann rausziehen können, ist, wenn wir an einem Sicherheitsbauteil etwas ändern. Wenn wir zum Beispiel an der Hallenabsaugung noch einen zusätzlichen Kanal schaffen, dann können wir sagen, die wesentliche Veränderung bezieht sich nur auf dieses Sicherheitsbauteil Hallenabsaugung, aber wir können es nicht mehr auf irgendwelche unvollständigen Maschinen begrenzen. Das wird sicherlich viel Arbeit bringen.
Ja, das stimmt. Das hört sich auf jeden Fall schon mal danach an. Ja, und dann gibt so, es,
Ja, aber es ist ja so, alle Länder müssen sich anpassen. Das heißt, wir haben da, nicht irgendwie einen Standortnachteil, was wir machen können heute schon, vielleicht als Tipp für die Zukunft, dass wir uns heute schon überlegen, was haben wir denn überhaupt geplant? Teilweise bauen wir heute Anlagen und wissen, dass wir die in 2, 3 Jahren abändern werden. Und eine wesentliche Veränderung ist nur dann eine wesentliche Veränderung, wenn sie vom Hersteller nicht vorgesehen oder geplant ist. Das heißt, wenn ich heute eine Maschine plane, und heute schon in meiner Planung sage, ich habe folgende Ausbauschritte, ich werde nächstes Jahr folgende unvollständige Maschine anbauen und übernächstes Jahr werde ich hier noch erweitern und anbauen, dann kann ich das heute alles schon planen und kann dann bei Durchführung nächstes und übernächstes Jahr eben sagen, das ist vom Hersteller geplant, das ist keine wesentliche Veränderung.
Okay, verstehe. Ja, und dann haben wir noch einen Bereich, den hast du eben schon mal auch mit angekündigt, wo es auch einige Änderungen gibt, und zwar das ganze Thema um zugehörige Dokumente, angefangen von der Betriebsanleitung, technischen Unterlagen und natürlich auch der EU-Konformitätserklärung. Was wird sich dort verändern zukünftig?
Fangen wir mit den technischen Unterlagen an. Da hat sich nicht viel geändert. Das Wesentliche ist, dass sie sich nur noch auf den Nachweis mit der Sicherheit begrenzen. Das heißt also nur noch das Kapitel Anhang 3 der Maschinenverordnung. Die Dokumente wie eigene EG-Konformitätserklärung sind nicht mehr Teil der technischen Unterlagen.
Okay.
Aber die EG-Konformitätserklärung ist im Gesetz parallel geregelt worden zu den technischen Unterlagen. Also es ändert sich faktisch in unserem täglichen Ablauf an der Stelle nichts. Ist eben nur nicht mehr im Gesetz Teil davon. Was auch weggefallen ist, ist die Sprachvorgabe für die Erstellung der technischen Unterlagen. Heute steht da drin, die müssen in einer Gemeinschaftssprache abgefasst sein. Das fällt in Zukunft weg. Ich kann meine technischen Unterlagen durchaus auf Hindi erstellen. Aber es gibt stattdessen eine Sprachvorgabe bei dem Überlassen der technischen Unterlagen an die Behörden. Das heißt, in Deutschland ist geplant, dass die Sprachvorgabe deutsch sein wird. Das heißt, meine technischen Unterlagen kann ich in jeder beliebigen Sprache erstellen. Aber wenn ich sie dann der Behörde geben muss, muss ich sie von jetzt auf gleich auf Deutsch übersetzen.
Okay.
Und damit haben wir am Ende dann doch wieder eine Vorgabe für die Sprache der technischen Unterlagen. Denn irgendwo mehrere 10.000 Seiten und jetzt auf gleich zu übersetzen, das wird nicht
Ja.
funktionieren.
Ja.
Heute können wir das durchaus machen. Heute können wir sagen, Vorgabe ist eine Sprache der EU. Das heißt vor allem Englisch. Ich kann meine Unterlagen der deutschen Behörde auf Englisch geben.
Okay.
Und die deutsche Behörde muss mir dann vorgeben, dass ich die übersetzen muss. So. Aber dann habe ich eine zweite Frist. Die erste Frist zum Abliefern, die zweite Frist zum Übersetzen. Und diese zweite Frist fällt in Zukunft weg.
Okay.
So. Dann das große Thema digitale Dokumente. Alles, was ich demnächst ausliefer, darf ich digital übergeben. Mit Einschränkung. Die erste Sache ist, ist es heute schon möglich. Der Leitfaden für die Maschinenrichtlinie wurde in diesem Punkt angepasst. Die alte Interpretation im Leitfaden, dass es Papier sein muss, die stammt noch aus 2010. Der Stand der Technik hat sich etwas verändert. Wir rennen alle mit Smartphones durch die Gegend. Der E-Book-Reader ist nicht weit. Von daher macht es durchaus Sinn zu sagen, eine Betriebsanleitung kann auch gerne digital sein. Das hat man im Leitfaden zur Maschinenrichtlinie angepasst. Man kann also auch heute die digitalen Vorgaben der Maschinenverordnung übernehmen. Allerdings sind diese Vorgaben sehr strikt und sehr teuer. Wenn ich meine Unterlagen, also Konformitätserklärung, Einbauerklärung, Betriebsanleitung, Montageanleitung, wenn ich das digital an meinen Kunden übergeben will, dann muss ich diese Dokumente immer online verfügbar halten. Es reicht also nicht zu sagen, Anna, hier hast du eine CD mit der Betriebsanleitung. So fände ich das sinnvoll. Ja, vielleicht keine CD, vielleicht ein USB-Stick oder ein Download-Link. So. Aber das, dann wäre die Sache erledigt. Aber der Gesetzgeber hat uns reingeschrieben, egal wie, wenn wir die in irgendeiner Form digital übergeben und auch wenn wir nur Teile davon digital übergeben, heißt das, diese Betriebsanleitung muss online verfügbar sein, zum Download, zum Ausdrucken. Das Ganze mindestens 10 Jahre lang. Aber da steht drin, oder ein Produktleben lang.
Okay.
Wenn ich also ein Produkt habe, von dem ich weiß, das hält jetzt 50 Jahre, heißt das für mich, ich muss diese Betriebsanleitung 50 Jahre lang unter ein und dem gleichen Link online verfügbar halten. Der Link darf sich nicht ändern. Und sie muss auch in 50 Jahren im Format noch lesbar sein.
Das ist spannend, ne? 50
Das ist spannend. Ja, meine ersten Folien habe ich in Havard Graphics erstellt.
Ja, das
Ich
ist
habe jetzt
wirklich
mal
spannend. Ja.
nachgeguckt. Ich habe mal nachgeguckt, Havard Graphics ist auch wirklich erst so 2016, 2018 eingestellt worden, aber es kannte seit PowerPoint keiner mehr.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
So. Bei unvollständigen Maschinen ist das begrenzt auf 10 Jahre, also da kann das noch funktionieren, aber bei Maschinen ist dieses lebenslange Online-Stellen ist schon ein Hammer. Und was dann noch dazu kommt, ist, das muss eben ein eindeutiger Link sein. Es darf kein Passwort sein. Es darf nicht sein, dass ich da noch irgendwo mit einloggen muss. Und dieser Link muss auf der Maschine angegeben werden. So. Jetzt habe ich die Firmenbesichtigung. Da steht dann meine Maschine beim Kunden. Der Kunde führt jeden Tag da 200 Leute an meiner Maschine vorbei. Alle haben ein Smartphone. Keiner kümmert sich um das Fotografieverbot. Alle
Ja.
können nachher auf die Betriebsanleitung meiner Maschine zugreifen, wenn dieser Link eben
Ein Passwort
bei der
ungeschützt ist
Führungssicher
und
ist.
so, ja.
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 So. Und diesen Link darf ich dann ja auch nicht ändern.
Ja,
Also
das ist spannend, ja.
wenn er einmal in Google zu finden ist, dann ist er ewig da. Ich müsste, um den Link zu ändern, müsste ich dann wirklich an die Maschine dran und dann an der Maschine das Schild austauschen und dann kann ich den Link online ändern.
Okay.
Das ist, also von daher, digital ist eine große Möglichkeit, aber meiner Meinung nach hat die Verordnung uns das Digitale verbaut durch die ganzen Vorgaben. Es ist einfach viel zu teuer, das
Ja.
digital zu machen. So. Die Konformitätserklärung Fangen wir mal mit den Unterlagen an, was sich geändert hat. Die Konformitätserklärung hat jetzt ein Muster in der Verordnung. Das heißt, die Verordnung gibt uns den Inhalt und die Reihenfolge der Konformitätserklärung fest vor. Mhm. Ich habe eine 10-Punkte-Liste, die muss ich abarbeiten. Das muss dann da alles drinstehen. Oder es muss eben, der Punkt muss stehen und es muss irgendwo sagen, trifft nicht zu oder entfällt. Das macht es der Marktüberwachungsbehörde natürlich viel einfacher, Konformitätserklärungen auf Richtigkeit zu prüfen. Heute ist das ein Suchspiel. Du bekommst eine Konformitätserklärung und dann guckst du mal, ob du da alles findest, was da drin stehen soll. es ist teilweise spannend. Das wird in Zukunft für die Behörde einfacher. Für die Hersteller heißt das aber, es wird wesentlich schwieriger, Konformitätserklärungen in allen Sprachen gleich zu verfassen und das Ganze dann noch auf möglichst wenig Papier. Da lohnt sich dann eventuell das Online-Stellen.
Ja, okay.
Also,
ja.
Betriebsanleitung online, aber Konformitätserklärung online, das ist etwas, was sich in Zukunft sicherlich lohnen wird.
Ja.
Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, die Normenangabe auf der Konformitätserklärung hat sich geändert. Man muss jetzt nicht nur die Norm stehen, also heute würde man schreiben, EN ISO 13849-1 Doppelpunkt 2023. In Zukunft muss dann da auch das Datum der Veröffentlichung des Amtsblattes, in dem sie erstmalig verwiesen wurde, dabei stehen. Keine Marktüberwachungsbehörde hat geschrieben, das brauchen wir dringend. Diejenigen, die es reingeschrieben haben in Europa, wissen heute nicht mehr warum. Aber es steht drin.
Jetzt ist drin, ne?
Ja. Ja, es kam in der letzten Verhandlungsrunde, war der Rat, dass er das da reingeschrieben hat, aber der Rat weiß heute nicht mehr warum.
Okay. Ja, okay.
Von daher, man hätte es sein lassen können. Es macht uns einen Haufen Arbeit, aber gut, für den Prüfer ist das schön. Wir können in Zukunft einfach dahinter gucken und können sagen, fehlt das Datum. Konformitätserklärung falsch.
Ja.
So. Bei der Einbauerklärung wird sich ändern, dass jetzt ein EU davor steht. Heute nach Maschinenrichtlinie haben wir die EG-Konformitätserklärung und die Einbauerklärung. Und zukünftig nach Maschinenverordnung haben wir die EU-Konformitätserklärung und die EU-Einbauerklärung.
Ja, okay.
Also endlich steht das EU dabei. Auch hier gibt es ein Muster in der Verordnung. Und auch hier ist die Reihenfolge fest vorgegeben. Das heißt also, die müssen in Zukunft alle fast identisch aussehen. Bei der Betriebsanleitung hat sich außer dem Digitalen geändert, dass wir zwei neue Inhalte aufgenommen haben. Einmal geht es um die schonende Rettung von Personen. Im Punkt V sollen wir Informationen geben über die erforderlichen Vorkehrungen, Geräte und Mittel für die sofortige und schonende Rettung von Personen. Das betrifft solche Maschinen, in die ich eben einsteigen kann.
Ja, ja.
So, die normale Roboterzelle, dass ich den Roboter ausschalte, dass ich da auf den Nothalt drücke, wenn ich da rein will und alles. Ja, also Nothalt ist keine Sicherheitseinrichtung, aber wenn da jemand in der Roboterzelle liegt, haben Sicherheitseinrichtungen versagt, dann ist es durchaus angebracht, also Strom ziehen und rein. Das ist normal. Das kennen wir heute schon. Hier geht es eher darum, wenn ich in irgendwelche großen Tanks einsteigen muss, dass ich dann da vorher weiß, wie ich nachher die Person zurückhabe. Ja, und dann ist was dazugekommen im Punkt X. Da steht drin, wenn die Maschine Emissionen gefährlicher Stoffe aussondert, dann muss ich sagen, welche Eigenschaften Auffang-, Filterungs- und Leitungseinrichtungen haben müssen, wenn diese nicht mit der Maschine geliefert werden.
Okay.
Und das ist so ein Punkt, der läuft eigentlich leer. Denn eine Maschine, die ohne das Sicherheitsbauteil Emissionsabarbeitung geliefert wird, ist eine unvollständige Maschine. Und für die unvollständige Maschine ist dieser Punkt nicht vorgegeben.
Okay.
Das heißt also, den Inhalt muss ich nur liefern, wenn ich den Inhalt gar nicht liefern muss. So. Man hat versucht, eventuell an der Stelle Maschinen ohne Emissionsableitung als Maschinen zu deklarieren. Aber wenn man das wirklich gewollt hätte, hätte man es oben in den Definitionen machen müssen und nicht unten im Kapitel Betriebsanleitung.
Okay. Ja.
Also das ist was, das ist einfach unsauber im Gesetz. Aber es wird uns, weil es jetzt im Gesetz drinsteht, natürlich am Markt nachher unheimlich viele Diskussionen bescheren.
Ja, das verstehe ich, ja.
So. Dann haben wir die Montageanleitung. Die Montageanleitung, da steht heute nach Maschinenrichtlinie im Prinzip nur drin, Anna, hier hast du eine unvollständige Maschine, veranker sie fest auf dem Boden, lass sie dir nicht auf den Fuß fallen, während du sie transportierst, und ansonsten viel Glück. So. Das ist der gesetzliche vorgeschriebene Inhalt heute einer Montageanleitung. Das reicht nicht aus. Da muss man privatvertraglich vieles dazu fordern.
Okay.
Und das hat der Gesetzgeber auch gesehen und hat deswegen im entsprechenden Anhang die Montageanleitung erweitert und hat dort fast alle Inhalte der Betriebsanleitung einfach übernommen.
Okay.
Fast alle ist ein Problem. Es fehlen wesentliche Inhalte, also wir kommen trotzdem nicht darum, privatvertraglich noch Zusätzliches zu verlangen, aber wenn man es vergessen hat, bekommt man immerhin was. So. Was als zusätzlicher Inhalt, was jetzt neu da drin steht, ist eine Liste der Anhang 3 Kapitel, die für die unvollständige Maschine gelten. Wir kennen das heute aus der Einbauerklärung, dass dort eine Liste steht von den Anhang 1 Kapiteln, die wir eingehalten haben. Also heute Anhang 1, morgen Anhang 3. Und wenn man diese Listen jetzt kombiniert, dann hat man auf der einen Seite eine Liste, die die unvollständige Maschine einhalten müsste, und auf der anderen Seite eine Liste, die sie eingehalten hat. Und daraus ergibt sich dann die für uns wichtige Liste, welche Punkte sie nicht eingehalten hat. Denn das sind die Punkte, um die ich mich noch kümmern muss. Also das ist so ein bisschen die ganz wichtige Liste, finden wir auch morgen nicht, aber wir können sie uns selbst erstellen.
Okay.
Heute müssen wir sie privatvertraglich einfordern.
Okay.
Die Wartungsanleitung, also ein Teil der Betriebsanleitung, der die Wartung betrifft, die nur für Fachpersonal des Herstellers sind, wird heute besonders behandelt. Und das ist auch in Zukunft genau gleich. Es ist ein Dokument, das ich nicht in die geforderte nationale Sprache übersetzen muss. Das heißt, es ist auch in Zukunft so, dass hier kein Staat in Europa vorgeben kann, dass die Wartungsanleitung in eine bestimmte Sprache zu übersetzen ist. Ich muss sie nach wie vor ausliefern. Sie ist Teil der Betriebsanleitung, sie gehört dazu. Aber ich kann eben sagen, die Übersetzung dieses Teils kann ich mir sparen, denn da kommt sowieso mein Fachpersonal raus und führt die Wartung durch. So. Und dann haben wir ein viertes Dokument dazugekommen, eine vierte Anleitung. Das sind die Sicherheitsinformationen. Wenn ich eine Maschine an Verbraucher verkaufe, also nicht an den professionellen Endnutzer, sondern an den Jedermann, dann kann ich entweder die Betriebsanleitung vollständig auf Papier mitliefern.
Ja.
Das wäre meiner Meinung nach die wahrscheinlich einfachere Variante. Ich kann aber auch sagen, ich gehe den Weg über die digitalen Unterlagen.
Mhm.
Ich habe mir das durchgerechnet, es rechnet sich für mich. Ich spare mir so viel Papier dabei, dass mich das Online-Bereitstellen nichts kostet im Vergleich. Dann muss ich dem Verbraucher aber trotzdem noch Sicherheitsinformationen mitgeben. Und diese Sicherheitsinformationen, da muss ich jetzt aufpassen, müssen alle Informationen aus der Betriebsanleitung enthalten, die die Inbetriebnahme oder die Verwendung betreffen. Also Demontage, Entsorgung, das kann ich mir alles sparen, das kann ich online digital vorhalten. Aber alles, was irgendwo in den Bereich Inbetriebnahme oder Verwendung des Produktes fällt, muss ich aus der Betriebsanleitung rausziehen und muss das mit dem Titel Sicherheitsinformationen auf Papier mitliefern. Wo jetzt wieder das Einsparpotenzial drastisch reduziert wird.
Okay, verstehe.
Ja. Ich habe allerdings online schon was gefunden, dass ein Verband gesagt hat, hier, ich habe mal Sicherheitsinformationen zusammengestellt und dann habe ich mir die Sicherheitsinformationen durchgelesen. Das waren im Endeffekt, waren das 1,5 Seiten gesunder Menschenverstand. Ja, das sind keine Sicherheitsinformationen.
Ja,
also
okay.
nur weil ich irgendwas Sicherheitsinformationen nenne, heißt das nicht, dass das auch eine rechtlich saubere Sicherheitsinformation ist, sondern ich muss wirklich die Betriebsanleitung nehmen. Ich muss da alles, was irgendwie Inbetriebnahme und Verwendung betrifft und Sicherheit natürlich, immer unter dem Aspekt Sicherheit, dann ziehe ich das raus, druck das auf Papier und gebe das mit.
Ja, okay, verstehe. Okay. Sind das so weit, ich sag mal, der Gros der Dokumente? Und dann hätte ich jetzt nämlich quasi noch eine abschließende Frage an dich nach diesem ganzen auch Input zum Thema Maschinenrecht. Wir haben ja, was kann man jetzt, jetzt hast du eben schon gesagt, ein Teil geht auch schon oder ein Teil kann man schon auch umsetzen, ein Teil dann erst mit Start des Jahres 2027. Was kann ich denn jetzt als Betreuer meiner Firma oder als bestellte Fachkraft für Arbeitssicherheit tun, um mich da ein bisschen darauf vorzubereiten?
Das Wichtigste ist, und das ist ja mit diesem Podcast, mit dem Anhören dieses Podcasts schon angefangen, dass man loslegt. Die Maschinenverordnung will zwar für den Hersteller und damit dann natürlich auch für die Kunden des Herstellers erst ab dem 20.01.27, aber ich bestelle ja Maschinen heute schon, die dann erst nach 27 geliefert werden. Und wenn ich dann noch gar nicht weiß, wie muss ich denn meine Verträge anpassen? Was muss ich denn da verlangen? Was kommt da auf mich zu?
Ja.
Habe ich schon ein Problem. Für den Hersteller natürlich genau gleich. Der Hersteller sagt an der Stelle, na, ich habe Verträge zu erfüllen nach 27, dann muss ich natürlich heute schon alles so dokumentieren, so bauen, wie es die Maschinenverordnung verlangt. Und nicht eben die Maschinenrichtlinie. Dann ist natürlich das Thema mit der wesentlichen Veränderung. Das kann ich nicht erst nach 27 ziehen, sondern heute schon sagen, ich habe folgende Anpassungen geplant, folgendes soll noch kommen. Wenn ich das vor 27 ändere und anpasse, muss ich mir eben die nationalen Papiere angucken. Aber nach dem 20.01.27 kann ich dann richtig loslegen. Und kann eben meine gelieferten Anlagen um die Teile, die ich schon geplant habe, erweitern, ohne da irgendwo mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen.
Okay.
So. Also, sich die Verträge angucken, ist auf jeden Fall heute schon ganz wichtig. Und was man heute tun sollte, ist, dass man heute schon den neuen Anhang 3 verlangt. Der Anhang 3 ist zwar in 1-2 Punkten weniger scharf als der Anhang 1 heute, aber nur im Wortlaut. Okay. Also vom gewollten Inhalt steht im Anhang 1 nicht weniger drin als im Anhang 3. Man kann den Anhang 3 heute auf jeden Fall problemlos verlangen, die Einhaltung. Und darüber hat man dann in Zukunft ja die Sicherheit, dass man auch bei Veränderungen, bei wesentlichen Veränderungen nicht allzu tief zurückfällt. Und man hat vor allem auch die Dinge, von denen ich sage, das ist sowieso Stand der Technik, heute dann vertraglich festgelegt.
Ja.
Denn die zwei großen Dinge, die sich ändern werden, die ich so gefunden habe, ist einmal natürlich das Thema Cybersecurity. Das steht im Anhang 3 im Abschnitt 1.1.9. Aber die Vorgaben, die da zur Cybersecurity stehen, die sind jetzt nicht so, dass ich sagen würde, mein Gott, das geht weit über den Stand der Technik hinaus und das sollte ich erst in 2, 3 Jahren machen. Nein, das sollte ich heute schon tun. Und was da drin steht im Anhang 3, ist im Abschnitt 3.2.2. Da steht bei Maschinen, bei denen ich mitfahre, wenn die ein erhebliches Überroll- oder Umkipprisiko haben, dann ist das Anfahren dieser Maschinen nur zulässig, wenn der Gurt oder der Rückhaltekäfig verschlossen ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Anfahren verboten. Ich habe hier einen Golf 7 vor der Tür stehen, der hat schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel. Wenn ich mich auf dem Fahrersitz nicht anschnalle, fährt er nicht los. Da löst sich die Handbremse nicht. Von daher, das ist heute schon Stand der Technik, dass wir das einbauen können. Und dass das Gabelstapler nicht haben, das liegt einfach nur daran, dass es ein zusätzlicher Sensor ist, eine zusätzliche Programmierung.
Haben wir das Problem gelöst quasi mit dem Anschneiden in den Gabelstaplern? Ja, wunderbar.
Wir hatten schon, bei den Gabelstaplern hatten wir ja schon eine Nachrüstpflicht.
Für die ganzen
Gurte.
Ja.
Das heißt, es könnte hier durchaus sein, dass der Gesetzgeber sagt, Mensch, jetzt steht es in der Maschinenverordnung drin für die neuen Produkte. Dann übernehmen wir das doch hier in den Arbeitsschutz, in die Betriebssicherheitsverordnung und machen daraus die nächste Nachrüstpflicht.
Das
Gabelstaplerhersteller kennen es ja schon.
Spannendes Thema. Ja, Wahnsinn, Björn. Ne? Ich weiß, ihr macht ja auch einmal im Jahr die Maschinenbautage und auch die Maschinenrechtsbautage oder Maschinenrechtsbautage,
Maschinenrechtstag.
Maschinenrechtstage. Genau, vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, wann die stattfinden und für alle diejenigen, die gerade auch vielleicht da in diesem Thema sehr detailliert unterwegs sein müssen, wann finden sie dieses Jahr statt und gibt es noch Karten?
Karten gibt es auf jeden Fall noch. Die Maschinenbautage, die große Konferenz ist immer in der Gegend der Herbstferien. Dieses Jahr ist es dann der 8. Oktober. Da geht's los mit dem Maschinenrechtstag. Am 9. und 10. Oktober haben wir dann die Konferenz zur EU-Maschinenverordnung. Und am 11. Oktober, das ist der Freitag in der Woche, haben wir dann noch Workshops zu Themen der Konferenz. Das heißt also, da kann man durchaus 4 schöne Tage mit uns in Köln verbringen und sich mit Gleichgesinnten, mit Gleichbetroffenen über das Thema Maschinenrichtlinie, Maschinenverordnung und auch alle anderen Dinge, die so als Inverkehrbringer einen betreffen, unterhalten. Man findet dort vor Ort Aussteller, die einem erklären, wie es gehen könnte. Man findet dort vor Ort vor allem auch Teilnehmer der Marktüberwachungsbehörden. Und da ist es mal günstiger. Man trifft sich mit denen Auge zu Auge, trinkt mit ihnen ein Bier, bevor die offiziell mal vorbeikommen. Das sind auch alles ganz nette Menschen. Und allein mal das zu erleben, sich mit anderen Arbeitsschützern zu treffen, sich mit Rechtsanwälten aus den Firmen zu treffen, die dieses Thema verbindet, das macht die Konferenz aus.
Ja, das stimmt.
Ja, dass man am Ende, man weiß am Ende, man steht nicht ganz so alleine da. Alle anderen haben die gleichen Probleme, alle anderen suchen nach Lösungen und eventuell hat der ein oder andere durchaus mal eine Lösung gefunden, die man da mitnehmen kann.
Ja, okay, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Björn. Du hattest mich ganz am Anfang im Einführungsgespräch gefragt, wie lange dauert so ein Podcast? Da habe ich dir gesagt, so 30 bis 40 Minuten. Ich kann sagen, das haben wir auf jeden Fall jetzt überschritten. Aber ich glaube, es hat einen guten Überblick auch einmal gegeben über dieses ganze Thema, ne? So einen guten Überblick. Und jetzt heißt es eben auch für denjenigen oder diejenigen, die sagt, Mensch, das betrifft mich an der und der Stelle, dann einfach auch tiefer einzusteigen, ne?
Ja. Wer sich fortbilden will zu dem Thema, kann natürlich auch bei uns in die Seminare gehen. Wir haben im November-Seminar, da machen wir 3 Tage lang nur EU-Maschinenverordnung. Also deswegen die anderthalb Stunden hier, das ist ein Überblick. Wir machen da 3 Tage lang intensiv EU-Maschinenverordnung. Da haben wir noch Online-Plätze im November. Ansonsten, wer sich vor Ort mit mir, mit uns unterhalten will, diskutieren will, kann gerne nächstes Jahr kommen. Da haben wir die Termine schon auf der Webseite stehen. Also wer in maschinenrichtlinie.de in den Bereich Fortbildung geht, findet dort alle Termine auch schon fürs nächste Jahr.
Ja, perfekt. Ja, vielen, vielen Dank, Björn. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und danke für dein Fachwissen hier zum Thema Maschinenrichtlinie, Maschinenverordnung. Dankeschön.
Gerne. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.